Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Mit Martin Winkelheide. Guten Morgen, willkommen zur Sprechstunde. Das neue Jahr steht vor der Tür. Dieses Mal in Zeiten von Corona wünschen wir anderen und uns mehr denn je Glück und Gesundheit. Wohl wissend, das Glück an sich gilt ja als unverfügbar, manchmal erst im Rückblick zu erkennen. Und dann gibt es auf der anderen Seite diese kurzen, intensiven Momente, aber ungemein wichtig eben für unser Wohlbefinden, wenn wir gesund sind, aber auch und gerade in Zeiten gesundheitlicher Krisen. Wie hängen Glück und Gesundheit zusammen? Das wollen wir uns heute genauer anschauen. Was passiert eigentlich in unserem Körper, wenn wir glücklich sind? Gehen wir dann anders mit Schmerzen, mit Krankheit um? Ist Glück auch eine Frage der inneren Einstellung, der Perspektive auf das Leben? Und lässt sich Glück in einem gewissen Grade vielleicht sogar trainieren? Glück und Gesundheit, eine erstaunlich starke Kombination, das ist unser Schwerpunktthema heute. Wenn Sie Fragen haben oder von Ihren Erfahrungen berichten mögen, dann können Sie gerne anrufen. 00800 44 64 44 64, die Nummer des Hörertelefons für Ihre Fragen. Ich werde sie im Laufe der Sendung noch ein paar Mal wiederholen. 00800 44 64 44 64. Sie können uns auch schreiben an sprechstunde@deutschlandfunk.de, das ist die Adresse. Und denken Sie bitte dran, wenn Sie zurückgerufen werden mögen, schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer in die Mail rein. Um 10.35 Uhr haben wir die aktuellen Informationen aus der Medizin mit folgenden Themen nachgehakt. Aktuelle Entwicklungen rund um das Coronavirus. Da geht es um die Corona-Impfkampagne, die gerade angelaufen ist. Und Kinderwunsch, Kinderglück, Reproduktionsmedizin in Zeiten von Corona. Danach beantworten wir erste Fragen von Ihnen zum Thema Glück und Gesundheit. Und nach den 11 Uhr Nachrichten schauen wir uns an, ob Geld glücklich macht, oder anders gefragt, in was sollten wir investieren, um vielleicht einen Tacken glücklicher zu werden? Was sagt die sozialpsychologische Forschung dazu? Soweit der Überblick. Ich darf Ihnen unsere heutigen Gäste vorstellen, Professor Tobias Esch. Er leitet das Institut für integrative Gesundheitsversorgung und Gesundheitsförderung an der Universität Wittenherdecke. Schönen guten Morgen, Herr Esch.
Guten Morgen.
Und Dr. Eckart von Hirschhausen, Arzt, Kabarettist, Autor. Schönen guten Morgen, Herr von Hirschhausen.
Guten Morgen.
Worüber reden wir eigentlich, Herr Esch, wenn wir sagen, das Glück? Eigentlich gibt es doch ganz viele verschiedene Formen von Glück, oder?
Ja, das stimmt. Es gibt verschiedene Formen. Wir versuchen in der Wissenschaft, es schon auf ein überschaubares Maß zu begrenzen, sodass wir es besser beschreiben können. Da ist zum einen das Hochmomentsglück, das wir alle hoffentlich kennen, das ekstatische Gefühl, wenn etwas ganz Besonderes eintritt, wenn wir uns auf etwas freuen vielleicht. Entschuldigung, wenn wir Vorfreude haben, wie wir es bei Kindern vielleicht sehen, am Weihnachtsbaum oder am Weihnachtsabend möglicherweise gesehen haben in den Kinderaugen. Also die Vorfreude, die Lust auf etwas. Und dann gibt es auch das Glück, das vielleicht ganz anders sich anfühlt, nämlich wenn eine schwierige Situation, ein Konflikt, ein Streit, ein Schmerz, eine Erkrankung, eine Pause einlegt. Das ist so dieses Erleichterungsgefühl, wenn ich mal durchatmen kann. Das fühlt sich ganz anders an als die Vorfreude. Und dann gibt es da so etwas, wo wir im Deutschen diesen wunderbaren Begriff Glückseligkeit haben oder auch Zufriedenheit. Das ist eher so ein inneres Gefühl, ein inneres Lächeln vielleicht. Das kommt weder wie die Vorfreude so ganz laut und mit großem Orchesterklang daher, noch ist es eine Erleichterung, weil eine schwierige Situation in Pause einlegt, sondern dieses Gefühl, dass eigentlich alles im Moment passt. Und so ein kurzer, das Gefühl, ein Beschleich, dass man eigentlich jetzt gerade in diesem Moment zufrieden ist. Das sind die drei großen Formen, die wir unterscheiden.
Hm. Kann man Glück eigentlich machen, Herr Schausen? Also Sie machen ja auch Kabarett. Ist das ein Ziel, Leute glücklich zu machen?
Auf alle Fälle. Ich finde, die kürzeste Definition, Glück ist die Zeit, in der man die Zeit vergisst. Und Lachen hat auf alle Fälle viele Qualitäten auch davon. Nämlich diese, ich mag sehr das Wort Selbstvergessenheit. Und deswegen war es auch ein Irrtum in den 80er Jahren in der Psychologie, sozusagen das Glück ständig im Bereich des eigenen Bauchnabels zu suchen. Und kein Wunder, kriegt man davon irgendwann Rückenschmerzen. Also beim Lachen kann man auch die sehr einfache Analogie ziehen. Wir können uns nicht selber kitzeln. Ich habe mein Buch, was ich ja auch inspiriert durch die Begegnung mit Tobias Esch geschrieben habe, Glück kommt selten allein genannt, weil Glück eben maßgeblich eben auch etwas Soziales ist, was wie das Lachen ansteckend ist. Und deswegen ist einer der sichersten Glückstipps, sich auch mit Menschen zu umgeben, die einen mit positiven Dingen anstecken und inspirieren können.
Sie haben ja ganz viele verschiedene Formen von Glück genannt oder drei wichtige Formen. Hängt es auch ein bisschen davon ab, wie alt wir sind, nach welchem Glück wir suchen?
Ja, das ist spannend, weil in der Glücksforschung lange vernachlässigt wurde, dass das Glück sich über die Lebensspanne verändert, dass die Färbung des Glücks sich verändert. Das ist im Grunde genommen wirklich erst in den letzten Jahren erkannt worden, dass es eben diesen Unterschied gibt eines bildhaft gesehen kindlichen Vorfreudeglücks und dieser Zufriedenheit, die ich beschrieben habe, dieser inneren Einkehr, dieses, man kann es auch sagen, innerlich vor Anker gehen, in den Hafen einlaufen und ja, ein Stück weit bei sich ankommen. Und ja, wir sehen in unseren Forschungen oder man kann das heute immer deutlicher sehen, weil wenn man weiß, wonach man sucht, dann begegnet dann es einem tatsächlich fast überall, dass wir diese Zufriedenheit höher oder besser oder stärker in höheren Altersphasen sehen. Also die Experten, wenn wir sie suchen für Zufriedenheit, das sind im Grunde genommen die Älteren, die vielleicht auch auf etwas zurückschauen, schon vieles erlebt haben und dadurch auch eine gewisse Gelassenheit im Umgang mit dem Glück erfahren. Und andererseits die Experten für die Vorfreude, für dieses momentane Hochmomentsgefühl oder dieses, wir nennen es auch Mastery Moment, also dieses Glück, was sozusagen fühlbar und spürbar ist, besonders stark. Das sind die Kinder, das sind die Jugendlichen, die sich aufmachen und die Welt erobern wollen.
Ich habe mit großem Erstaunen gelesen, dass die Glücksformen sozusagen auch so ein bisschen altersabhängig sind in Ihrem Buch, wo Sie ja gucken, was sind eigentlich die körperlichen Grundlagen oder was passiert eigentlich im Gehirn und wie wird Glück möglicherweise auch steuerbar. Das nimmt einem ja auch ein bisschen die Angst vor dem Altern, oder, Herr Rischhausen?
Ja, In dem Buch, was Tobias und ich geschrieben habe, die bessere Hälfte, haben wir die kühne These, dass gegen den Jugendwahn unserer Gesellschaft eben die zweite Lebenshälfte für die allermeisten Menschen und wir reden da über 90%, und das ist in den Studien von Tobias Esch eben rauf und runter gezeigt worden, zufriedener sind als in der ersten. Und in meinem ersten Leben, bevor ich Wissenschaftsjournalismus gemacht habe und mich der Vermittlung von Medizin gewidmet habe, war ich ja als Arzt in der Kinderneurologie und Psychiatrie. Und da gibt es ein ganz praktisches Beispiel. Damals hatte ich zu tun mit Jugendlichen, die haben in Berlin S-Bahn-Surfen gemacht. Warum macht man das? Weil es gefährlich ist, weil es verboten ist. Und das reicht für ein jugendliches Hirn schon als Kick. Mit jetzt Anfang 50 wächst sich das aus. Das heißt,
S-Bahn-Surfen mehr?
Nein, da ist man froh, in meinem Alter, wir sind ja ungefähr alle eine Generation, ist man auch froh um Sitzplatz. Das heißt also, die Motive, was einen zufrieden und was einen glücklich macht, wandeln sich. Und das ist eine der großen Dinge, die ich auch Tobias verdanke, diese Einsicht und diese Idee, dass man eben auch unfreiwillig komisch wirkt, wenn man mit über 50 immer noch meint, sozusagen diesen Kick, diese Ekstase im gleichen Maße zu suchen, indem man sich Sneakers kauft und eine Baseball-Cap und man meint, alle anderen merken nicht, dass man älter wird. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir in dieser Sendung nachher auch den älteren Zuhörern zuhören. In dem Sinne, was wissen die, was wir eben mit 50 noch nicht wissen können? Also worauf schaut man zurück? Und ich merke das an mir selber. Ich gucke jetzt nicht mehr so sehr karrieretechnisch, was kann ich noch erreichen, sondern ich denke viel mehr darüber nach, was hinterlasse ich auch? Und das ist auch der Grund, warum ich mich jetzt für Klimaschutz und Gesundheit entschieden habe als Lebensthema, weil mir sozusagen Sinn wichtiger geworden ist als äußerlicher Erfolg.
Ich würde ganz gerne noch, ich meine, dieses Jahr stand ja ganz im Zeichen von Corona und viele Dinge, die ja auch glücksvermittelnd sind, also zum Beispiel zusammen Musik erleben oder zu tanzen oder also Gemeinschaft zu erleben, gingen plötzlich nicht mehr, und weil die Devise war, Abstand halten, Maske tragen, also alles vermittelte Kommunikation eigentlich mit dem Gegenüber. Ist das eine glücksärmere Zeit gewesen, Herr Esch?
Erstaunlicherweise nein. Und das ist tatsächlich etwas, was im Grunde genommen im Nachhinein die Thesen, von denen Eckhart gesprochen hat und über die er ja auch auf der Bühne und spricht und ebenfalls schreibt. Also die Thesen, die wir auch in unserem Buch belegen, die werden quasi jetzt auch durch Corona wieder erneut bestätigt, nämlich dass die Krisen und dass das jetzt eine Krise ist, das ist völlig unbestritten, alles andere wäre zynisch, dass die schweren Krisen, die wir durchmachen, nicht zwingend bedeuten, dass quasi automatisch linear daran gekoppelt unser Lebensglück sinkt. Ganz im Gegenteil, wir haben gerade jetzt Studien nochmal vor Weihnachten bekommen, die gezeigt haben, auch im weltweiten Vergleich, dass gerade in Deutschland erstaunlicherweise die psychische Gesundheit der Bevölkerung am wenigsten im Grunde genommen im internationalen Vergleich gesunken ist.
Aber
Das fast die Hälfte.
gilt das auch für junge Leute?
Ja, das ist sicherlich etwas ganz Besonderes. Also die Situation junger Menschen, da müssen wir sagen, wissen wir noch nicht so viel drüber, weil die Auswirkungen dann auf das Lebensglück, über das wir eben gesprochen haben, also das, was daraus folgt über die nächsten Jahre, das können wir alle noch nicht beurteilen. Das wäre komplette Spekulation und daher unwissenschaftlich. Das wissen wir also noch nicht. Aber wir können natürlich sehr wohl, ohne Frage, uns vorstellen und ich sag mal, in meiner Familie gibt es eben genau auch junge Menschen, meine eigenen Kinder, die auch insofern nur das wieder bestätigen, was man leider auch vermuten kann, nämlich diese Form des jugendlichen Glücks, dieses Kick oder Thrill oder Abenteuer, sich aufmachen, wachsen, lernen, kreativ sein, all das braucht natürlich Raum. Das braucht auch einen physischen Raum. Das braucht auch ein Grenzen sprengen. Das braucht ein aus dem Haus gehen. Und wenn Sie all das nicht haben, Sie können Ihre Peer Group nicht treffen. Sie dürfen sich nicht ausprobieren. Sie dürfen sozusagen S-Bahn surfen, sozusagen im bildhaften Sinne, müssen Sie sich aufsparen. Dann wird natürlich dieser Lebensweg, der auch durch das Glück ein Stück weit vorgezeichnet ist für uns, anders erstmal im Moment verlaufen, als es gedacht ist. Das heißt, die Risikobereitschaft, die auch dazugehört, das Glück zu durchleben und zu erspüren und erwachsen zu werden und dann weiterzureifen, das ist sozusagen etwas, was ich im Kopf durchspielen kann, aber leider nicht so sehr in der physischen Welt. Deswegen ja, würde ich tatsächlich vermuten, dass insgesamt, so sieht es im Moment noch aus, wir wissen nicht, wie die Pandemie sich weiterentwickelt, aber Stand heute, wir keine wirklich substanzielle Zunahme von psychischen Erkrankungen sehen. Durchaus psychische Beeinträchtigungen, aber die sind im Verhältnis eher mild und unerwartet mild. Also die Deutschen insgesamt, denen geht es trotz Corona ziemlich gut. Aber bei den Jüngeren, da mache ich mir tatsächlich Sorgen. Das gebe ich ehrlicherweise zu.
Ich möchte einmal kurz widersprechen. Darf ich?
Ja, klar. Bitte.
Weil in der Gesamtbetrachtung mag das gelten. Ich würde jetzt mal gerne ein paar Untergruppen beleuchten. Also die Menschen, die vor der Pandemie schon einsam waren, die sind jetzt doppelt einsam. Und ich glaube, was uns allen fehlt, ist die wirklich auch das in den Arm nehmen, die Berührung. Das höre ich ganz viel, dass dieses Social Distancing für viele qualvoll ist, weil eine Grundvoraussetzung für Glück ist eben auch unser Körper. Und der sehnt sich nach Haptik, nach Berührung, nach auch sinnlichen Erfahrungen. Und die sind natürlich für Menschen, die isoliert sind und jetzt auch noch weiter sich isolieren müssen, auch gerade in Altenheimen, die sind wirklich sehr qualvoll. Die andere Seite, die ich auch wichtig finde, ist ein Grundpfeiler von Glück ist eben auch das Gefühl, gebraucht zu werden, dass man etwas Sinnvolles beiträgt. Und wir erleben da eine Spaltung in der Gesellschaft. Die eine Gruppe, nämlich die Gesundheitsberufe, die systemrelevanten, die Verkäufer und Polizisten und MüllfahrerInnen und so weiter, die sind gerade am Limit. Die sind am Burnout, das haben wir auch gerade in den Nachrichten gehört. Und die andere Gruppe, also ich bin ja in meinem ersten, sozusagen mit dem Bühnenprogramm im Moment auch von 100% auf null. Und das gilt vor allen Dingen für die ganze Kulturbranche. Und dort haben Menschen, die Jahrzehnte sozusagen im Hochglück gebadet haben und Veranstaltungen gemacht haben und positive Gemeinschaftserlebnisse gemacht haben, plötzlich sozusagen von einem Tag auf den anderen das Gefühl, wir werden nicht mehr gebraucht und wir werden sozusagen auch als unnötig eingestuft. Und da erlebe ich doch direkt in meinem Umfeld mit den ganzen Technikern, mit den Veranstaltern, mit den Agenturen, mit allen, die da dranhängen, das ist ja eine Riesenbranche, dass die wirklich hochdepressiv unterwegs ist und da kam es auch zu Suiziden. Deswegen möchte ich sozusagen für diese Branche auch heute hier ins Feld führen.
Würde gerne nur damit, ja, damit das auch richtig eingestuft wird. Also worüber ich sprach, sind tatsächlich Erkrankungen, messbare Erkrankungen, die im Moment, Stand heute, wie gesagt, noch nicht dramatisch zugenommen haben. Aber, und das ist völlig richtig und da kann ich Eckart nur zustimmen, knapp 50% aktuelle Daten der Deutschen geben an, dass sie keinerlei Beeinträchtigung auch psychisch, mental ihres Befindens haben durch Corona, aber eben die andere Hälfte sehr wohl. Also das ist im internationalen Vergleich für Deutschland ein sehr niedriger Wert. Also im Verhältnis kommen wir Deutschen erstaunlicherweise ziemlich robust und widerstandsfähig durch diese Krise bisher. Aber absolut gar keine Frage, selbstverständlich wie jeder von uns hier, jeder Hörer und jede Hörerin und ich selbst auch, weiß natürlich genau, was wir vermissen. Und für manche einen sind das existenzielle Sorgen. Das will ich also insofern in gar keiner Weise abmildern. Nur als Arzt schauen wir einerseits auf die Erkrankung, das andere sind die existenziellen Sorgen, die natürlich am Ende, wie es der Name schon sagt, sehr bedrohlich sein können und in manchen Fällen auch tatsächlich bedrohlich sind.
Ich würde gern noch ein bisschen sozusagen die Vogelperspektive einnehmen, wenn wir auf Glück gucken und Gesundheit. Es gibt ja diese These, Glück ist wichtig für die Gesundheit. Auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel von einem Arzt noch nie gehört, dass er sagt, und jetzt verschreibe ich Ihnen noch eine Portion Glück. Welche Rolle spielt das Glück in der Medizin?
Ich fange vielleicht mal an und Eckart als jemand, der sozusagen wirklich auch die ganze Breite abdecken kann, kann dann gerne sozusagen das noch weiter ausrollen. Also ganz konkret, ich mache es mal an drei Beispielen. Wissen wir, dass das Glück, ein Glückserleben, wie eine Frischzellenkur für das Immunsystem ist. Also wir sehen, dass das Immunsystem deutlich besser funktioniert. Ich meine, das muss man jetzt aufpassen, wenn man da den unmittelbaren Bezug zu Covid oder auch zur Impfung bringt. Aber rein theoretisch würde man zum Beispiel erwarten können, aufgrund von Vergleichsstudien zu anderen Erkrankungen und Impfkampagnen etc., dass zum Beispiel die Antikörperantwort deutlich schneller aufgebaut wird bei Menschen, die glücklicher sind. Also das nur als ein Beispiel. Glück führt zu einem Booster-Effekt, wenn man so will, zu einem Anschubeffekt im Immunsystem. Gleichzeitig wissen wir, dass die Herz-Kreislauf-Gesundheit, ganz konkret die Zahl von Herzinfarkten zum Beispiel oder Bluthochdruck, deutlich und zwar messbar abnimmt, wenn Menschen eine positive, optimistische oder auch glückliche Lebenseinstellung haben. Ein ganz wesentlicher Faktor, der damit zusammenhängt, ist offensichtlich, dass Glück Stress reduziert. Das hängt mit, wenn man so will, meinem Forschungsgebiet unter anderem zusammen, nämlich dem Belohnungssystem im Gehirn, das belohnt Gefühle oder andersrum gesagt glückliche Gefühle, die sozusagen über das Belohnungssystem ausgelöst werden, reduzieren Stress und Effekte von Stress. Und last but not least, ist ganz eindeutig, dass Menschen, die mit sich und dem Leben zufrieden sind, sich gesünder verhalten. Die ernähren sich gesünder, die rauchen deutlich weniger, haben weniger Übergewicht, bewegen sich mehr und vor allen Dingen haben sie intaktere soziale Beziehungen. All das zusammengenommen führt dazu, dass Glück tatsächlich einen sehr robusten, wie wir sagen in der Wissenschaft, substanziellen Effekt auf die Lebenserwartung und auf die Krankheitswahrscheinlichkeit hat.
Steht Glück da für eine, sage ich mal, gelungene Form von Stressregulation?
Würde ich auf jeden Fall sagen, aber Eckart kann sicherlich das aus der ganz praktischen Sicht viel besser beschreiben, ja.
Also wenn man sich mal die Buddhisten anschaut, die haben sozusagen zwei Achsen. Das eine ist Leid mindern. Und das, was Tobias gerade beschrieben hat, sind ja alles Dinge, die auch Glückskiller reduzieren. Also es wäre sehr naiv zu glauben, das ist ja manchmal so ein bisschen rosa Brille, positiv denken, Psychologie, dass man nur glücklich denken muss und dann wird man nicht mehr krank. Das ist auf keinen Fall so. Und das wäre auch ein absolutes Verkennen der biologischen Realität. Auf der anderen Seite, wenn man denkt, was sind die großen Dinge, die Glück reduzieren, ist das zum einen eben soziale Einsamkeit, dann aber natürlich auch chronische Erkrankung, vor allen Dingen Schmerz. Das kann einem wirklich auch Richtung Depressivität, wenn man mit Schmerzen aufwacht und das Gefühl hat, ich weiß nicht, wie lange das anhält, ist es was ganz anderes, als wenn ich einen Schmerzmoment habe, von dem ich weiß, der wird dadurch ausgelöst und der geht dann und dann wieder vorbei. Also diese Idee, dass Glück einer der besten Kompensationen gegen Stress und gegen seine chronische Belastung ist, das ist erwiesen. Auf der anderen Seite würde ich eben auch gucken, dass wir die Dinge, die auch körperlich zu diesen Belohnungsgefühlen im Hirn führen, nicht unterschätzen. Also was viele Leute im Lockdown ja auch erlebt haben, ist, man bewegt sich weniger. Andererseits habe ich zum Beispiel die Natur rund um meinen Wohnort neu kennengelernt, weil ich mich vorher dafür gar nicht groß interessiert habe, weil ich immer mit der Tour unterwegs war. Aber sich zum Beispiel in der Natur zu bewegen, ist etwas, was ein japanischer Arzt, um auf Ihre Frage zurückzukommen, warum kann man Glück nicht verschreiben? In Japan gibt es zum Beispiel Rezepte fürs Waldbaden. Und da hat man automatisch sozusagen Dinge, die einem gut tun. Das eine ist körperliche Bewegung, das zweite ist, sich zu bewegen in der Natur, hat auch einen zusätzlichen Effekt, wenn man auch noch das Gefühl von Ehrfurcht im Wald auch aktualisiert und denkt, boah, was für ein Wunder, dass da diese Vielfalt von Pflanzen ist und so weiter. Das heißt also, wir sollten Glück nicht so sehr passiv verstehen, man hat es oder man hat es nicht, sondern wir können sagen, viel dafür tun. Und das ist eben auch eine Idee, die ich mit meiner Stiftung Humor hilft heilen, mit den Pflegekräften und mit Resilienztrainings verbinde. Also das Handwerkszeug dafür, das ist in Deutschland total unterentwickelt, dass man dafür tatsächlich auch trainieren kann.
Also nicht das Glück suchen nur, sondern den Rahmen schaffen, dafür auch das Glück zu machen und vielleicht zu trainieren. Glück und Gesundheit, eine erstaunlich starke Kombination, unser Schwerpunktthema heute. Ihre Fragen beantworten Professor Tobias Esch von der Universität Wittenherdecke und Dr. Eckart von Hirschhausen, Arzt und Autor. Und es sind eine Menge Fragen und Anmerkungen gekommen. Aber als erstes möchte ich Frau Gisela Pernitsch aus Bad Homburg begrüßen. Sie ist 100 Jahre alt. Schönen guten Morgen, Frau Pernitsch.
Guten Morgen, Herr Winkelheide und Ihre anderen Teilnehmer.
Sie wollen Werbung machen fürs autogene Training.
Ja, das ist eine Möglichkeit, mit sich selber umzugehen. Und meistens lernt man es, weil irgendwas einen Grund dazu gibt, einen gesundheitlichen, psychischen. Und wenn man das Glück gehabt hat, damit bekannt geworden zu sein und es dann eine Weile macht, dann gehört es zum Leben mit dazu. Und es gibt so viele Möglichkeiten, Dinge, medizinisch, Krankheit, Angewohnheiten, schlechte Angewohnheiten, damit zu beeinflussen. Das gehört einfach dann, wenn man das eben kann, zum Leben dazu. Und man kann Erfolge haben, kleine oder größere, die dann zu dem Thema führen, was eben heute dran ist, Glück. Dazu muss ja nicht ein großes, wichtiges Ereignis oder Ergebnis sein, sondern auch ganz kleine Dinge. Man muss einen Blick dafür bekommen, dass das, was eben geschehen ist, ja eigentlich ein Glücksfall ist. Manche Leute schießen sich immer nur auf die negativen Dinge ein. Man kann jedes Erlebnis von zwei Seiten her erzählen. Also Makuladegeneration, das ist der einzige negative Punkt jetzt in meinem Leben. Im Übrigen platze ich vor Kraft. Ich könnte Ihnen stundenlang erzählen, was alles nicht geht aus diesem Grunde. Ich könnte Ihnen ebenso lange erzählen, was ich alles noch mache. Marmelade kochen und. Das ist eben ein bisschen die Einstellung und da ist autogenes Training eine ganz große Hilfe, kann für das ganze Leben sein.
Sie sagen,
aber
wenn man
bitte nicht in den Laden gehen, ja, einfach ein Buch kaufen, vorher den Arzt fragen. Es muss medizinisch geklärt werden, ob es für die Person vielleicht nicht angebracht ist.
Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich. Sie sagten, man muss es eine Weile trainieren. Sie trainieren es seit 50 Jahren, habe ich gehört.
Ja. Also vor 50 Jahren war ich 50 Jahre alt und aus tausend noch einem Grund zusammengebrochen. Und mein Glück war, dass der Badearzt, der bei der Kur in Bad Driburg Psychotherapeut war. an Dr. Binder. Und ich bin ihm heute noch dankbar, dass ich damit konfrontiert worden bin. Ich könnte mir mein Leben ohne das überhaupt nicht vorstellen.
Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für Ihren Anruf und will das natürlich auch weitergeben.
Wo ich kann, Werbung für autogenes Training.
Herr Esch, autogenes Training. Manche würden das noch erweitern und würden sagen, Meditation tut's auch. Ist es,
ja, also
muss man für sich das Richtige finden?
Ja, also zunächst erstmal ist natürlich genial, was die Frau Pernitsch beschreibt. Das ist quasi wie im Lehrbuch, sowohl mit der Krise im Alter von 50, Eckart und ich, wir nennen das ja auch das Tal der Tränen in der Lebensmitte, von wo aus eben die Chance besteht, für viele Menschen eben sehr wohl Glück und Zufriedenheit zu entwickeln. Und ja, Entspannungsverfahren ganz allgemein, wir forschen ja darüber seit vielen Jahren, kann man tatsächlich nicht über einen Kamm scheren, das wäre falsch, aber es gibt sehr viel unterschiedliche Techniken, die im Grunde genommen auf das Gleiche einzahlen, was Frau Pernitsch beschrieben hat. Ob das autogenes Training ist nach Schulz oder progressive Muskelentspannung nach Jacobsen, das kann auch Yoga, Qigong oder Tai Chi sein oder eben tatsächlich ganz förmliche Meditation, Achtsamkeit. All das zahlt auf das ein, was sie beschrieben hat, nämlich lernen, mit sich selbst umgehen zu können, so hat sie das so nett gesagt, die Möglichkeit, mit sich selbst umzugehen. Und die schlechte Nachricht, das ist keine Esoterik, das ist nichts, was einen anfällt vom Himmel oder von Gott möglicherweise kommt, sondern man muss es einfach trainieren. Das ist einfach, Erich Kästner sagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Man muss es tun. Und dann stellen sich, wie sie das beschrieben hat, Frau Pernitsch, die Erfolge ein. Auch, und das sehen wir tatsächlich in vielen Studien und auch im täglichen Erleben mit unseren Patienten, wie sie so schön beschrieben hat, jedes Ding hat zwei Seiten. Also man kann die Geschichte eben jeweils unterschiedlich erzählen. Und sehr häufig sehen wir, dass Menschen die Rituale der inneren Einkehr, des Beschäftigen mit sich selbst im Sinne eines Entspanntbleibens trotz der Wogen des Lebens, dass Menschen, die das praktizieren, tatsächlich so ein inneres Gefühl von Zuversicht, von ich kann das, von Glück letztendlich entwickeln. Und da gibt es unterschiedliche Wege, aber ganz ohne Frage, die schon lange bekannten, wie autogenes Training, wie Tanz, wie Dinge, die mit mir selbst sozusagen einen Termin, eine Verabredung symbolisieren, die sind hier sehr, sehr hilfreich.
Hm. Auch Gartenarbeit, Herr Schausen?
Ja, also ich bin auch noch ganz fasziniert von der Anruferin. Automatisch wünscht man sich so jemanden ja auch in der Familie, der sozusagen Weisheit und Lebensbewältigung von Krisen repräsentiert. Gartenarbeit war für eine meiner Großmütter auch der große Glücksbringer. Und es gibt in der Gesundheitsförderung inzwischen einen interessanten Ausdruck, der nennt sich Stealth Health, also sozusagen Tarnkappengesundheit. Wenn man mal addiert, was Menschen, die in ihrem Garten aktiv sind, an körperlicher Betätigung haben, dann denkt man nicht daran, dass das einem Sport gleichkommt. Wenn man aber unterm Strich mal schaut, wie lange die das auch mit Freude, mit Freiwilligkeit und auch mit Regelmäßigkeit tun, ist das viel besser als irgendwie einen Ausweis fürs Fitnessstudio, wo man zweimal mit schlechtem Gewissen hingeht und dann nie wieder. Das heißt also, diese Kernbotschaft ist, finde etwas, was zu dir passt. Ich selber habe auch diverse Kurse gemacht mit Jon Kabat-Zinn beim Achtsamkeitstraining. Da gibt es inzwischen auch eine Kassenzulassung für diese MBSR, für dieses Mindfulness-Based Stress Reduction. Wie Tobias gesagt hat, das hat überhaupt nichts mit Esoterik zu tun, sondern ist bestens untersucht. Für mich selber ist aber dieses Sitzen gar nicht so wirksam, weil ich sowieso schon ziemlich viel Zeit sitze. Deswegen ist für mich zum Beispiel meditativer, tatsächlich in die Natur zu gehen und auch aktiv zu sein oder zu tanzen. Dabei kann ich mich selbst vergessen. Das heißt also, für jemand, der vielleicht sehr umtriebig ist, ist dieses formale Training zu sitzen, auf seinen Atem zu achten, zur Ruhe zu kommen, günstig. Für andere braucht es was anderes. Aber die Grundidee, dass man ständig trainiert, sich aufzuregen, und sich genauso trainieren kann, sich wieder abzuregen oder auch diesen Wortschatz, wenn man sagt, ich könnte mich darüber ärgern, was steckt da drin, ich könnte es auch bleiben lassen.
Man kann es auch bleiben lassen.
Und diesen, und diesen kurzen Moment des Entscheidens, den verpassen viele, weil wir sozusagen Gefühle für automatisch und auch für sozusagen nicht beherrschbar ansehen. Oder wir haben auch lange Zeit in der Psychologie geglaubt, man muss negative Gefühle rauslassen, man muss sich sozusagen auskotzen, danach geht es einem besser. Das ist völliger Unsinn. Man weiß heute, jedes Gefühl trainiert sozusagen wie auf einer Autobahn diesen Kreislauf und deswegen ist es noch besser,
das heißt, man kann auch die Gelassenheit üben, sich eben nicht aufzuregen. Wir sprechen über Glück und Gesundheit mit Professor Tobias Esch von der Universität Wittenherdecke und Eckhard von Hirschhausen, Arzt und Autor. Und bevor die erste weitere Fragen von Ihnen beantworten, müssen wir über ein Thema noch reden, nämlich über Geld und Glück. Ein Onkel von mir sagte immer, Geld macht nicht unbedingt glücklich, aber es beruhigt ungemein. Das ist eine recht abgeklärte Sichtweise. Trotzdem gehen ja viele Menschen davon aus, dass Geld tatsächlich eine Rolle dabei spielt, glücklich zu sein oder zu werden. Sonst würden sich nicht so viele an Lotto und anderen Glücksspielen beteiligen in der Hoffnung auf den großen Gewinn. Gibt es einen Zusammenhang von Geld und Glück und wie sieht er aus? Was sagt die Psychologie dazu? Dr. Jeanette Wessler lehrt und forscht im Fachbereich Psychologie, genau gesagt in der Arbeitseinheit Sozialpsychologie an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken. Schönen guten Morgen, Frau Wessler.
Guten Morgen, Herr Winkelheide.
Macht Geld glücklich oder zumindest glücklicher?
Ja, also tatsächlich gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Einkommen, was Leute verdienen, und ihrem Glücksempfinden, allerdings nur bis zu einem gewissen Punkt. Also sobald das Geld, was wir verdienen, unsere Grundsicherung abdeckt, also unsere Nahrung und auf jeden Fall auch unseren Zugang zu Bildung, zu medizinischer Versorgung, auch zu sinnstiftender Arbeit, hängt Geld und das, was man verdient, kaum noch mit dem eigenen Wohlbefinden zusammen. Also das bedeutet, dass man voll Freude und Energie durch den Alltag geht und auch stress- und angstfrei lebt. Hm. Und diese Zusammenhänge sind gar nicht so stark, wie man vermuten würde.
Nun denken ja viele nach einem Lottogewinn zum Beispiel, jetzt kann ich mir Dinge erlauben, die ich sonst nicht haben könnte. Einen größeren Fernseher, eine größere Wohnung, teure Klamotten, was auch immer. Das müsste doch glücklicher machen oder glücklich machen. Ja. Die Forschung sagt, nee, nicht lange, oder?
Genau, nicht lange. Also man hat auf jeden Fall einen anfänglichen Glücksschub und man kann sich ja dann auch vieles leisten. Und wenn man das Geld dann ausgibt, um sich einen neuen Standard zu kaufen, dann ist das Problem, ja, es ist am Anfang schön, aber man gewöhnt sich auch sehr schnell an neue Standards. Und irgendwann wird das Ganze dann uninteressant. Also wenn man Lottogewinner nach 12 Monaten befragt, dann sind sie kaum glücklicher als Durchschnittspersonen oder sie sind nicht glücklicher. Ja. Und um dann wieder einen neuen Glücksschub zu haben, muss man weiter konsumieren und eigentlich mehr Geld ausgeben. Und man landet in so einer Konsumspirale letztendlich.
Ja. Liegt es auch daran, dass man sich einfach auch mit dem höheren Standard sozusagen auch Probleme einkauft? Also nach dem Motto, ein Pool ist schön, aber irgendwer muss ihn auch sauber machen.
Ja, ganz genau. Also wir unterschätzen tatsächlich auch oft die Details und auch die Nachteile von dem, was wir konsumieren. Also wenn wir uns zum Beispiel das tolle Haus am See mit dem Pool kaufen, dann muss das unterhalten werden. Irgendjemand muss den Pool sauber machen, muss das Haus putzen und man hat vielleicht sogar auch viel längere Fahrtwege zur Arbeit, als man das hätte, wenn man einfach die Wohnung in der Stadt nehmen würde.
Wenn die Dinge, die man sich mit dem Geld kauft, nicht glücklich machen, unbedingt jedenfalls, anders gefragt, könnte man das Geld denn schlau investieren in Glück und wie müsste man das machen, ganz konkret?
Genau, also da gibt es tatsächlich ein paar Tipps aus der Forschung, die man beachten kann. Also das eine ist, um dieser Konsumspirale und dieser Gewöhnung zu entgehen, sollte man tatsächlich einfach das Geld mal nicht ausgeben und bewusst auf Konsum verzichten, damit man auch wieder die kleinen Dinge schätzen kann und sich eben nicht immer an höhere Standards gewöhnt. Außerdem kann man auch den Konsum ein bisschen aufteilen. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie haben 2 Stücke Torte, dann schmeckt das erste Stück noch sehr gut, aber wenn Sie das zweite direkt im Anschluss essen, empfinden Sie nicht doppelt so viel Freude. Und es ist sinnvoller für Ihr Glücksempfinden, sich das zweite Stück zum Beispiel aufzusparen und das zu einem späteren Zeitpunkt zu essen. Das bedeutet also auch, dass man versucht, ja, generell den Konsum ein bisschen hinauszuzögern, auch Konsumentscheidungen im Voraus zu treffen und Impulskäufe zu vermeiden zum Beispiel. Genau. Also das wäre ein Hinweis. Eine andere Sache ist, dass man in Erlebnisse investieren sollte, statt in materielle Objekte. Also wenn Sie sich an Ihren letzten Urlaub erinnern, der wird Ihnen wahrscheinlich mehr ein Lächeln auf die Lippen zaubern als das letzte Kleidungsstück, das Sie sich gekauft haben, das dann irgendwo im Kleiderschrank gelandet ist. Und das liegt an mehreren Dingen. Also wir haben ja auch gerade schon von der Vorfreude gehört. Und so ein Erlebnis, da kann man sich drauf freuen. Und wenn man es dann hat, wenn man es dann macht, hat man auch noch die Freude und man kann sich auch noch daran zurückerinnern und sich noch Fotos davon anschauen. Außerdem kann man Erlebnisse auch nicht miteinander vergleichen. Ne? Materielle Objekte kann man miteinander vergleichen und dann doch immer noch mal die bessere Alternative suchen. Und Erlebnisse haben noch den großen Vorteil, dass man sie mit anderen teilen kann. Und das ist ja auch was ganz Wichtiges, was wir auch in der Sendung heute schon gehört haben, diese Nähe mit anderen und Zeit mit anderen, Erlebnisse teilen und auch Geld tatsächlich mal für andere auszugeben, statt für sich selbst. Also zum Beispiel durch Spenden, aber auch für Geschenke. Das macht uns auch viel glücklicher, als wir denken und auch viel glücklicher, als das Geld tatsächlich für uns selbst auszugeben.
Mhm. Das klingt so, als wären diese Tipps nicht für Lottogewinner, sondern für uns alle gedacht. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Genau.
Dr. Jeanette Wessler von der Universität des Saarlandes in Saarbrücken darüber, was man mit Geld, wenn man es hat, machen kann, um einen Tacken glücklicher zu werden. Vielen Dank dafür. Glück und Gesundheit, unser Thema heute in der Sprechstunde. Wir haben unendlich viele Mails und Anrufe bekommen und ein paar Sachen muss ich unbedingt loswerden. Herr Heule aus der Nähe von Wiesbaden merkt an, wir sollten doch auf jeden Fall noch auf das Stichwort Religion eingehen. Herr Esch.
Ja, also tatsächlich machen wir uns viel Gedanken über das Thema Religion im Kontext von Glück und Gesundheit. Wir sehen eben ein Paradoxon in diesem Bereich im Grunde genommen, über das wir gerade auch uns viele auch wissenschaftliche Gedanken machen. Nämlich wir haben auf der einen Seite gerade im vergangenen Jahr zum Beispiel die höchste Austrittswelle aus den Kirchen, aus den großen christlichen Kirchen in Deutschland, sowohl in der evangelischen als auch der katholischen Kirche erlebt. Das heißt, die Menschen verlassen in Deutschland, aber auch weltweit sehen wir diesen Trend scharenweise den verfassten Religionen sozusagen, wenden ihnen den Rücken zu. Das heißt, sie verabschieden sich gewissermaßen von einem überlieferten, kulturell, traditionell überlieferten Bezug zu Religion und vielleicht auch zu Gott. Gleichzeitig aber sind diese Menschen auf der Sinnsuche. Sie sind unterwegs, weil es ein Grundbedürfnis von uns ist, uns in jedweder Form, wir haben es eben auch wieder gehört, mit anderen zu verbinden und auch mit etwas zu verbinden, was vielleicht größer ist als wir selbst oder über uns hinaus dauert. Wir nennen das Spiritualität. Und ja, wir sehen, dass das Bedürfnis und auch dass die Gruppe derer, die man die sogenannten spirituellen Atheisten nennt, Menschen, die sozusagen auf der Sinnsuche sind, sich mit etwas Größerem verbinden wollen und gleichzeitig aber den etwas monotheistischen Gottesbezug, die Religionen im klassischen Sinne ablehnen, diese Gruppe wächst dramatisch, muss man sagen. Und ja, Menschen, die gläubig sind, die sich in religiösen Praktiken oder Glaubensgemeinschaften engagieren und aufgehoben fühlen, sind deutlich gesünder, leben deutlich länger, haben weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch Krebserkrankungen erstaunlicherweise. Also etwas zu finden, was mich einbettet in einen größeren Kontext, was mir Sinn vermittelt und Glaube vermittelt, ist ganz ohne Frage gesund.
Und das kann auch die Vision einer besseren Welt sein.
Das kann die Vision einer besseren Welt sein und Eckhart, das ist ja genau, er hat es ja gesagt auch, nicht? Er möchte sich engagieren für Dinge, die mehr die Sinnfrage in den Vordergrund stellen.
Mhm. Nun könnte man sagen, also Glück steht ja oft, oder wir reden über das Glück und gleichzeitig gibt es eine Welt, in der eben viele Sachen nicht so sind, wie sie sein sollten. Es gibt Hunger, es gibt Bürgerkriege, Kriege. Ist das nicht auch eine Luxusdiskussion, Herr Hirschhausen?
Ich versuche mal, die verschiedenen Stränge gerade zusammenzuführen. Jeanette Wessler hat ja gesagt, man soll in Erlebnisse und auch in Dinge investieren, die über einen hinausweisen. Und ich zahle selber doch Kirchensteuer, ich bin selber evangelisch und auch noch Mitglied der Kirche und versuche dort auch sozusagen die Verantwortung der für die Bewahrung der Schöpfung auch mit religiösen Themen durchaus den Menschen schmackhaft zu machen, die immer noch denken und sagen, die Klimakrise sei irgendwas für linke ökologische Spinner, was sie nicht ist. Sie ist wissenschaftlich leider durch und durch erforscht und die größte Gesundheitsbedrohung für uns alle und damit auch die größte Glücksbedrohung für uns alle. Wenn man mal überlegt, wie viele Dinge wir uns nicht kaufen können, von denen unser Wohlbefinden aber abhängt, kommt zum Beispiel ganz automatisch die Außentemperatur in Betracht. Der Mensch ist gebaut für 40 Grad maximale Körperkerntemperatur. Ein Fieberthermometer im Krankenhaus endet bei 42 Grad. Warum? Weil für alle Säugetiere auf diesem Planeten das Leben da auch zu Ende ist. Wir merken selber, dass wir einen kühlen Kopf behalten müssen, um glücklich zu sein. Wenn wir anfangen zu schwitzen, wenn unsere Birne heiß wird, wenn wir heiß laufen, wenn wir Fieber haben, dann tut uns das nicht gut. Wenn Glück sozusagen im Hirn entsteht, müssten wir uns auch über die Rahmenbedingungen für Wohlergehen viel mehr Gedanken machen. Und kein Mensch kann mit keinem Geld der Welt sich eine eigene Außentemperatur kaufen. Deswegen ist für mich zum Beispiel als Fan von Viktor Frankl, von der Logotherapie, von der Sinnsuche, inzwischen auch die oberste Priorität, viel mehr sich darüber klarzumachen, dass wir in den nächsten 10 Jahren darüber entscheiden, wie die nächsten 10.000 Jahre überhaupt für Menschen auf dieser Erde bewohnbar bleiben oder nicht. Und deswegen, auch wenn es erstmal mit Glück scheinbar nichts zu tun hat, das, was wir verlieren gerade, auch an Glücksmomenten in der Natur, wenn da die Bäume kaputt gehen, wenn die Arten kaputt gehen, wenn es so heiß ist, dass man nicht mehr vor die Tür kann, das sind alles große Unglücksquellen. Deswegen, das ist für mich die oberste Priorität, auch mit gesunde Erde, gesunde Menschen mit meiner Stiftung.
Am Telefon eine Hörerin aus Baden-Württemberg. Schönen guten Morgen.
Hallo?
Ja.
Ja.
Bitte sehr.
Grüß Gott. Ich habe eigentlich nur von einem unglaublichen Glücksmoment zu berichten. Ich hatte geglaubt, ich bin über das Alter raus, dass man so überschwängliche Freude empfinden kann. Und habe gelernt, also ich muss dazu sagen, ich habe ein traumatisches Erlebnis und zwar bin ich fast ertrunken und habe ein Nahtoderlebnis gehabt. Bin dann aber nach vielen, vielen Jahren mal wieder zum Schwimmen gegangen und das dann auch regelmäßig und habe also immer darauf geachtet, dass wenn ich schwimme, dass ich niemand berühre. So. Und dann war das Becken einmal ganz leer. Und ich habe es geschafft, mich im Wasser zu drehen. Und das war ein solcher Glücksmoment, ich kann Ihnen gar nicht beschreiben, wie. Erstens einmal, dass ich das noch empfinden kann, ich bin 70 Jahre, so eine Freude, so eine riesige Freude. Und das andere war dann, ich bin fast geplatzt und in der Dusche habe ich das einer Mitduscherin berichten müssen. Es war, musste raus. Und die hat sich mit mir sowas von gefreut. Also zweimal so viel Glück empfinden, das ist ein Erlebnis gewesen.
Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Bericht. Herr Esch, Glück ansteckend?
Ja, absolut. Die Dame hat leider ihren Namen nicht genannt.
Bei uns darf jeder viel verraten, wunderbar, wie er mag.
Alles klar, wunderbar. Das, insofern, sonst hätte ich mich direkt auf Sie bezogen. Also wie sie das so schön eben beschrieben hat, erst dieser Moment des über sich selbst hinauswachsens, nachdem sie sozusagen eine traumatische Erfahrung gemacht hat oder eine schwerwiegende, einschneidende Erfahrung und dann genau in dem Medium, in dem offensichtlich das Trauma passiert ist, im Wasser, über sich selbst hinauswachsen, das ist das eine. Da ist dieses eine Element drin, was wir schon mehrfach gehört haben, nämlich auch angesichts der globalen Bedrohung, von denen wir eben sprachen, entscheidend für das Glück und für die Gesundheit ist, dass wir nicht in die Situation einer Ohnmacht geraten und einer chronischen Ohnmacht. Ich sage jetzt mal dem Gefühl von, es ist alles schlimm und man kann nichts machen. Und selbst wenn das im Detail, Viktor Frankl wurde genannt, der im Konzentrationslager gewesen ist, und selbst in dem absoluten Horror, in der absoluten Sackgasse, macht es offensichtlich einen Unterschied, ob man sich quasi ergibt in die Ohnmachtlosigkeit oder aber sich, und wenn es so winzige Momente sind, des Ich kann etwas tun erhält. Und dramatisch, wie die Dame aus Baden-Württemberg geschildert hat, eben jetzt im sich über sich selbst hinauswachsen, genau in dieser so schwierigen Situation. Und das Zweite, was sie genannt hat, war das miteinander teilen. Und auch das haben wir, denke ich, schon in den Vorreden besprochen, dass egal, ob es die Erlebnisse sind, ob es das Geben von etwas ist, wo ich keine Gegenleistung erwarte, wir nennen das Altruismus, egal, es läuft immer darauf hinaus, dass die Königsdisziplin, wenn man so will, des Glückes ist, das Miteinander, das Gemeinsame. Es kann auch mit Gott oder mit dem von mir geliebten Fußballverein sein, aber dieses Gefühl, ich bin nicht allein, ich bin Teil von etwas. Und wenn man dann unter der Dusche sozusagen von diesem Erlebnis schildert, dann vermehrt sich Glück. Glück ist nämlich mehr als 1+1. Dann haben nicht nur beide etwas davon, sondern dann breitet es sich aus. Und in dem Sinne, ja, Glück, das dann klingt vielleicht etwas Glück sehr platt, kann ansteckend sein.
Ja, bitteschön. Ich bin auch leidenschaftlicher Schwimmer und ich finde auch, Schwimmen hat so einen Moment von Transzendenz, weil man sein Gewicht nicht ganz spürt und man kann sich verbinden mit dem Wasser, im Meer natürlich noch mehr als im Schwimmbad. Aber ich war einmal bei Regen in einem Schwimmbad und das war auch für mich so ein Glücksmoment, den werde ich nie vergessen. Und dann war ich der einzige Schwimmer in dem Becken draußen und dachte, ist ja egal, ob man nass wird beim Regen, weil man ja sowieso im Wasser ist. Und dann landete eine Ente neben mir und schwamm sozusagen parallel vor mir her und zeigte mir sozusagen, wie leicht auch Schwimmen sein kann. Und das waren so Momente, wo man sich wirklich verbunden fühlt. Die kann man nicht erzwingen, aber man kann seine Antennen dafür schärfen, an denen nicht vorbeizugehen und die wahrzunehmen. Und ein ganz praktischer Tipp für alle Hörer, schreiben Sie sowas auf, weil das sind flüchtige Momente und man kennt das aus der kognitiven Verhaltenstherapie bei Depressivität, aber man muss darauf nicht warten, bis einem ein Arzt das verrät. Es ist ein ganz, ganz einfacher Trick, jeden Abend drei Dinge aufzuschreiben, die an diesem Tag schön waren. Und das können genau diese Momente des Teilens sein. Man kann die auch dann mit vielleicht einem Freund, einem Partner oder Familienangehörigen teilen. Was hast du auf deiner Liste heute? Was habe ich? Und so erkennt man öfter diese Momente, die es jeden Tag gibt.
Eine andere Variante ist hier anrufen. Wiebke Fleischmann hat es gemacht aus Langenzenn und wollte uns von einem ganz besonderen Glücksmoment berichten. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen an Sie alle. Ja, ich hatte ja schon im Vorgespräch gesagt, ich war in Travemünde in einem Café mit meiner Schwester und wir saßen da und ich schaute so raus und die Fähren, die Schiffe, die fuhren so ganz langsam in den Hafen und mit einem Mal war das wie ein Schlag eigentlich. Ich hatte ein Glücksgefühl, ich hätte am liebsten alle umarmt, oder die Kellner und was da alles um mich rum war. Und ich habe diesen Moment so genossen. Und ich, wenn ich daran zurückdenke, habe ich immer noch dieses Glücksgefühl. Und das andere, das zweite Mal, wo es so ganz besonders war, war ich, wie ich von nach Hause gefahren bin und im Frühling so die ersten grünen Blätter so zu sehen waren. Da habe ich im Auto, ich war alleine, mit einem Mal, das war auch wie aus heiterem Himmel, fing ich das Juchzen an und für mich selber und hatte ein wunderbares Gefühl, an das ich heute auch noch zurückdenke. Und mir ist, während ich jetzt gewartet habe, noch etwas eingefallen mit dem Geben. Ich versuche jeden Tag irgendwie einem anderen Menschen eine kleine Freude zu machen, sei es durch ein kurzes Gespräch mit einem Straßenkreuzerverkaufer oder wenn ich ein Kind lachen sehe und ich selber lache oder spreche ein bisschen und es kommt zurück. Oder an der Kasse, wenn ich jemanden vorlasse, der nur einen Trimmler hat und ich einen ganzen Wagen voll. Ich versuche dieses jeden Tag zu praktizieren und es macht mich selber so zufrieden und gibt mir auch ganz viel Kraft. Und ich bekomme das so oft zurück. Und das finde ich also wunderbar.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Fleischmann. Herr Esch, Antennen müssen trainiert werden? Für die besonderen Momente?
Ja, also tatsächlich gibt es das, was wir gerade von Frau Fleischmann gehört haben, dass das Glück einen plötzlich wie ein Blitz trifft. Das gibt es tatsächlich, ist auch in vielen, nicht nur wissenschaftlichen, sondern in diesem Fall wirklich auch sehr alten Texten, zum Beispiel aus dem Buddhismus beschrieben, dass das Platz ist, plötzlich einfach passiert. Man ist Antenne hin oder her, es passiert und man spürt es sofort. Viel häufiger aber ist, dass man tatsächlich es trainiert in dem Sinne, dass man immer wieder auch vorbereitet ist, sinnlich zu sein, bei sich verankert im Inneren, mit sich selbst im Kontakt zu sein, die Kanäle, also die Sinnesorgane offen haben, nicht grübelnd immer in der Zukunft oder nachsinnend in der Vergangenheit, so wichtig das punktuell sein mag, auch für die Veränderungen, die anstehen in der Welt, von denen wir schon sprachen, aber es ist ganz wichtig, dass wir uns trainieren, hier jetzt anwesend zu sein, damit wir es bemerken, wenn es passiert. Denn so oft entgleiten uns diese Momente, die Frau Fleischmann beschrieben hat, das Lächeln eines Kindes, jemand, der mir eine Tür aufhält, der mir einen Moment schenkt. Oft sind wir sozusagen unachtsam, gehen wir drüber hinweg. Das wahrzunehmen ist ganz zentral, um dann tatsächlich dieses Glück, diese drei Momente, die man sich am Ende des Tages aufschreibt, wie Eckart beschrieben hat, da muss ich halt anwesend sein. Ich muss sie halt bemerkt haben und mir vielleicht auch gemerkt haben. Dafür, das kann man trainieren und die Antennen, das fördert eben genau dieses Sinnlichsein, dieses im Jetzt verankert sein.
Ein gutes Stichwort für Anne Rumpf aus Frankfurt am Main. Schönen guten Morgen, Frau Rumpf.
Ja, guten Morgen in die Sendung.
Ihr Glücksmacher ist Musik, genau gesagt Singen.
Genau. Ich arbeite als Musiklehrerin an der Frankfurter Grundschule und bis Corona haben alle Kinder ganz intensiv und ganz häufig gesungen in der Schule, bis hin zu wirklich wunderbaren Aufführungen, die dann auch eine Außenwirkung hatten. Und ich möchte das Singen als Glücksbringer einfach nochmal hervorheben, weil alles das, was vorher über Glück gesagt worden ist, das passiert, wenn Menschen gemeinsam singen, wenn Kinder gemeinsam singen. Wir koordinieren uns. Wir hören auf uns selbst, aber auch auf den anderen. Wir regulieren unsere Emotionen. Es gibt Freudelieder, es gibt Trauerlieder. Die Kinder krempeln teilweise während des Musikunterrichts ihre Ärmel hoch, um mir ihre Gänsehaut zu zeigen, die sie beim Singen bekommen, weil ihr eigener Gesang sie selbst so sehr berührt. Und alles das, was diese Kinder als Glück erleben und was auch für ihre Resilienz, ich unterrichte in einem sozialen Brennpunkt, so wichtig ist, woran sie sich später erinnern werden, das ist jetzt das große Unglück, das ist verboten im Augenblick. Mhm. Und wir Erwachsenen, es gab ja an Weihnachten ganz große Diskussionen, darf gesungen werden in der Kirche, wer darf singen, wer darf nicht, wie darf gesungen werden. Wir Erwachsenen können es uns verkneifen. Das ist zwar schlimm, aber für die Kinder ist es definitiv eine Katastrophe, auch für ihre persönliche Entwicklung, sprachlich, emotional und musisch.
Das möchte ich total unterstreichen. Ich habe zum Beethoven-Jahr, was ja 2020 auch hätte sein sollen, ein Projekt Starke Kinderstimmen initiiert mit Humor hilft heilen, wo es darum ging, genau dieses Resilienzfördernde, was ja in Beethovens Biografie auch angelegt ist, als er merkte, dass sein wichtigster Sinn, nämlich das Hören, schwindet, stand er selber kurz davor, seinem Leben ein Ende zu setzen und sagte, nee, diese Kunst, diese Musik, die ich noch im Kopf habe, die muss raus. Und diese Kraft, sozusagen mit Schwierigkeiten umzugehen, lernt man am besten früh im Leben. Und dafür ist gemeinsam musizieren ein echter Königsweg. Und eine Analogie dazu, der amerikanische Geiger Joshua Bell stellte sich mal in eine U-Bahn-Station und gab sozusagen umsonst ein Konzert. Und Leute, die sind an ihm vorbeigerannt, haben ihren Moment nicht gemerkt, $100 gezahlt, um ihn zu hören. Früh zu merken, wie wichtig Musik ist und auch, wenn wir vorhin nochmal an die Forscherin aus dem Saarland, die sagte ja, heb dir das zweite Kuchenstück auf, weil der Grenznutzen des Genusses, der nimmt ab. Das ist der große, große Vorteil von Kultur und insbesondere von Musik, dass man mit dem gleichen Stück Käsekuchen kann man nicht doppelt so viel Glück haben, aber man kann mit dem gleichen Musikstück ein Leben lang darin besser werden, differenzierter singen, sich mit anderen Leuten zusammenzutun. Und deswegen, sobald es wieder erlaubt ist, singe und die Welt singt mit dir.
Ich habe noch einen Nachtrag dazu. Sie sagten, dass Beethoven dann wirklich die Musik in seinem Kopf hatte. Das übe ich mit den Kindern. Wir singen im Kopf. Und das klappt. Wir arbeiten mit relativer Solmisation. Das heißt, die Kinder zeigen mit der Hand die Töne, die sie singen, im Kopf. Und es ist unglaublich, das geht. Aber es ist natürlich nur ein Abklatsch von dem, was passiert, wenn wirklich die Stimmen gemeinsam erklingen und wenn man das fühlt.
Frau Rumpf, ich danke Ihnen ganz herzlich und hoffe, dass bald wieder gesungen werden kann, weil Singen und Musik überhaupt eine wichtige Ressource ist. Herr Esch, ich wollte auf einen Punkt noch ganz kurz eingehen, was Frau Rumpf gesagt hat. Imagination, gehört das mit dazu zum Glück?
Vielleicht ja, ganz unbedingt. Kurz. Die, Ja, ganz kurz. Also in das Orchester der Verfahren, von denen wir gesprochen haben, die man anwenden kann, von autogenem Training bis Meditation und Singen, selbstverständlich gehört Imagination dazu. Wir können uns die Dinge vorstellen. Wir können im Kopf singen und wir können uns Glück und Beziehungen im Kopf vorstellen und kriegen dann tatsächlich real eine Gänsehaut. Das ist möglich.
Dank allen Hörern, die uns angerufen, die uns gemailt haben, dank unseren Studiogästen Professor Tobias Esch von der Universität Wittenherdecke und Dr. Eckhard von Hirschhausen, Arzt und Autor und Kabarettist. Und ich wünsche Ihnen allen ein gutes neues Jahr und natürlich Glück und Gesundheit.